Guten Morgen euch zusammen. Es ist für mich eine ganz große Freude, wieder bei euch zu sein. Bin jetzt schon fast hier zu Hause. Das können wir fortsetzen. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich glaube, es waren einige das letzte Mal nicht da. Vielleicht kann ich gerade von denen, die letztes Mal nicht da waren, kurz das Handzeichen sehen. Dann weiß ich ungefähr, wie viel das sind. Euch ganz herzliches Willkommen. Wir haben jetzt eine Fortsetzung eben von einem Samstagsseminar, das wir vor 3 Wochen gehalten haben. Und meine Frau war damals mit dabei, die kann jetzt dieses Mal leider nicht kommen, da darf ich heute mal das Seminar ganz alleine bestreiten, aber so ganz liebe Grüße von meiner Frau ausrichten. Ich gehe ganz kurz, bevor ich in die Lehre einsteige, nochmal so über den Ablauf und das Programm mit euch durch, dann wisst ihr so ungefähr, was euch auf euch zukommt, sagt dann auch noch 2, 3 Worte zu mir. Steigt dann gleich in die Lehre ein. Ich habe zu den Lehren, die ich mit euch durchgehe, PowerPoint-Folien mitgebracht, die ich hier anwerfe. Ihr bekommt die gerne wieder danach. Die werden dann im Download-Bereich von der Gemeinde hier zur Verfügung stehen, sodass ihr das, was bei den Folien angeworfen wird, nicht unbedingt alles mitschreiben müsst. Natürlich für euch immer sinnvoll und gut, ihr schreibt das mit, was euch einfach so wichtig wird. Aber die Folien selber müsst ihr nicht mitschreiben, die bekommt ihr und da könnt ihr dann auch nochmal alles einsehen, was ihr so auf Folien hier habt. Es sind zum Teil sehr volle Folien dieses Mal, von daher macht euch da keinen Stress, wenn die zum Teil auch, wenn wir da zum Teil auch etwas zügig drüber gehen. Wir werden halb eins ungefähr ein Mittagessen haben und wie es auch immer dann von der Zeit her hinkommt, Mittagessen haben. Da sagt Ulrike nachher noch was dazu. Ich sage gleich schon mal was zu den Büchern, die da hinten sind. Das sind Bücher, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, die so zur geistlichen Erbauung allgemein sind. Eines dieser Bücher ist speziell zum Thema Heilung. Da sage ich in der 2. Einheit kurz was dazu. Da könnt ihr einfach zugreifen und euch bedienen. Auch liegen da 2 CDs von mir, die euch ja helfen, durch Lobpreis so in die Gegenwart Gottes zu kommen, da zu Hause, wo ihr seid. Da könnt ihr diese CDs auch gerne mitnehmen. Wir haben vom Ablauf her 3 Lehren geplant, heute Vormittag 2 mit einer kurzen Kaffeepause zwischendurch und heute Mittag dann nochmal eine. Und um 17 Uhr ist wieder der Lobpreisabend geplant mit dem Heilungsgebet und wir werden nach dem Mittagessen auch nochmal eine kurze Lobpreiszeit haben. So habt ihr so ein bisschen eine Vorstellung von dem, was da an Programm auf euch zukommt. Ich sage kurz was zu meiner Person, bin Marco Schulz, verheiratet. Wir haben jetzt seit 9 Wochen unser 4. Kind. Ich bin also eigentlich in Elternzeit gerade so. Aber was macht man nicht alles, wenn man so in der Elternzeit ist? Freue mich ganz arg, dass unserer Familie es gut geht. Letztes Mal waren meine Frau und die drei Kleinsten mit dabei. Ich habe irgendwo noch das Bild vom letzten Mal. Ich gucke mal, ob ich es gerade finde. Für die, die nicht da waren, dann zeige ich euch nochmal kurz unsere Family. Ich komme aus Karlsruhe, bin dort einer der Leiter vom Gebetszentrum. Das ist unsere Familie. Damals war unser 4. Kind noch im Bauch, der Gabriel. Hier ist er kurz nach der Geburt, also jetzt gerade 9 Wochen alt. Ich leite das Gebetszentrum in Karlsruhe. Wir sind da seit 1,5 Jahren in der Stadtmitte, in der Amalienstraße 77. Sind da ein Gebetszentrum, so wie es viele Gebetshäuser in dieser Art inzwischen auch im deutschsprachigen Raum gibt. Das bekannteste ist da in Augsburg. Wir haben dort große Räume und beten unter der Woche. Wir haben den Gebetsraum montags bis freitags auf und beten da 50 Stunden inzwischen in der Woche. Montags ist normalerweise Start so um 8 Uhr und dann geht es diese Wochentage über immer bis um 12 oder manchmal um 1. Da ist eine kurze Pause und dann geht es um 3 Uhr weiter bis um 10 abends, manchmal sogar noch ein bisschen länger. Und unser Wunsch ist, dass wir da einen Ort bauen, an dem rund um die Uhr Gebet ist und einfach eine Möglichkeit ist, einzutauchen in die Gegenwart Gottes. Das ist mein Herzschlag, das ist, wofür mein Herz auch brennt, Menschen so in die Gegenwart Gottes zu führen und da mitzuhelfen, dass Menschen auch zugerüstet werden zu einem Leben in Vollmacht. Deswegen auch dieses Thema, was wir hier machen. Ich glaube, das Thema Heilung ist ein Thema, das ganz stark auf dem Herzen Gottes liegt, das ganz stark auch, wo Gott freisetzen will unter seinem Volk und es nicht mehr nur, ich sag mal, die Heilungsevangelisten und die speziellen Männer und Frauen Gottes sind, die diese Heilung erleben und in Heilung auch dienen, sondern wo jeder von uns auch dazu gerüstet wird und etwas erlebt von Heilung und dazu soll das Seminar auch sein. Ich gehe kurz durch, was wir das letzte Mal gehabt haben. Wir haben 3 Lehren gehabt, die sich mit grundlegenden Themen befasst haben. Was ist die neutestamentliche Grundlage für Heilung? Wir haben darüber gesprochen, wie empfängst du Heilung? Und wir haben darüber gesprochen, wie bete ich für Kranke um Heilung? Also für all diejenigen, die das letzte Mal nicht da waren, ihr seid eingeladen, wenn euch das interessiert, dass ihr im Internet, auf der Webseite von der Gemeinde die Lehren, sowohl die Folien als auch die Lehren euch da nochmal zu Gemüte führen könnt. Ich gehe nur in Kürze auf das ein, was wir da gemacht haben und baue da im Wesentlichen auf das auf, und hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann, auch wenn manches eben nicht mehr vielleicht ganz so erklärt wird. Vielleicht nur kurz zu meinem Zugang zu Heilung. Ich komme aus keinem Hintergrund, gemeindlichen Hintergrund, in dem das Thema Heilung normal war und in dem darüber gelehrt, gebetet und geglaubt worden ist. Für uns war das Thema Heilung was Fremdes, was nicht mehr aktuell war. Das Heilungen, die haben so in der frühen Kirche stattgefunden und dann irgendwann aufgehört. Und heute ist das vielleicht mal in Afrika der Fall und im Missionsgebiet, aber so für uns ganz praktisch hat das keine wirkliche Bedeutung. Und du kannst nicht wirklich zu Gott gehen und ihm vertrauen, dass er dir Heilung gibt und dass er dich auch anrührt und heilen will. Und das war für mich ein recht langer Weg, dahin zu kommen, zu erkennen, Heilung ist biblisch, Heilung gibt's heute noch und Gott will heute, hier und jetzt heilen. Und das ist nicht eine Sache, die dem Zufall überlassen ist, sondern die er in seinem Wort versprochen hat. Und aufgrund dieser Verheißung können wir auch für Kranke beten. Wir haben viele Heilungen erlebt, ganz unterschiedlicher Art. Wir haben aber auch erlebt, dass Kranke nicht geheilt werden, nachdem wir für sie gebetet haben. Ich spreche also jetzt hier nicht aus dem Kontext, in dem für jede Heilung, die wir erbeten haben, auch dann eine Heilung manifest geworden ist und eingetreten ist. Ich denke, das ist eine Realität, die wir alle kennen, mit der wir auch immer wieder uns abfinden müssen und die viele Fragen aufwirft. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Grundaussage des Wortes Gottes, die ist, dass Gott heute noch heilen will und dass er uns gebrauchen will und zurüsten will, dass wir anderen in Heilung dienen. Und es ist letztlich nicht unsere Sache, andere zu heilen. Er ist derjenige, der es macht. Und wir sind auch nicht diejenigen, die für das, was bei Heilung passiert oder nicht passiert, verantwortlich sind. Wir sind aufgefordert, Gottes Verheißungen da einfach treu und gehorsam zu begegnen und unseren Teil zu machen, uns ihm dann zu überlassen, dass er Menschen auch anrührt und heilt. Ich möchte heute mit 3 weiteren Lehren zu diesem Thema eine Fortsetzung machen, und zwar zum Thema Hindernisse für Heilung heute Morgen, dann heute Vormittag vor Mittagessen die Geistesgaben im Bereich von Heilung. Und dann heute Nachmittag Tipps für das Heilungsgebet. Also heute geht es mehr so um das Praktische und das Anwendbare. Gerade auch ihr hier für eure Gemeinde. Ihr habt ja auch ein Team, das betet auch immer wieder für Heilung. Und da ist vielleicht auch manches Hilfreiche noch dabei, oder es lässt sich auch manches von dem, was ihr erlebt habt, gemeinsam dazu beitragen, dass es zum Segen wird. Genau, ich steige mal gleich ein in die Lehre für heute und möchte da, wenn wir über Hindernisse für Heilung sprechen, ganz kurz nochmal die grundlegenden Prinzipien, die wir das letzte Mal gehabt haben, als wir darüber gesprochen haben, wie empfängst du Heilung, aufgreifen, weil wenn wir darüber uns Gedanken machen, dann kommen wir eben automatisch auch zu der Frage, was sind denn da Hindernisse für Heilung? Wir haben gesagt, Heilung zu erleben hat mit zwei Bereichen zu tun. Und zwar zum einen mit dem Teil Gottes, mit dem, was Gott tut und Gott getan hat, und mit unserem Teil. Da ist also etwas, wo wir zugreifen auf das Wirken Gottes, auf das vollbrachte Werk Gottes in Jesus am Kreuz, und dann aber auch unser Teil, wo wir etwas tun, damit Heilung sich zeigt und manifest wird. Kurz zu dem Teil Gottes, was hat Gott getan und was ist der Part Gottes? Ich fasse da nur zusammen, was wir das letzte Mal ausführlicher durchgegangen sind, auch mit Bibelstellen nochmal begründet haben. Heilung ist ein Geschenk und basiert auf dem vollbrachten Rettungswerk Christi. Das, was Gott durch Jesus am Kreuz getan hat, schließt nicht nur die Vergebung meiner Sünden ein, sondern das schließt auch ein, dass er mich ganz rettet und damit ganz heilt. Dass jeder Bereich meines Lebens hineingenommen wird in sein Rettungswerk und in sein Erlösungswerk. Und die Bibel meint damit auch den ganzen körperlichen Bereich. Der ist da nicht ausgeschlossen. Es geht also bei dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, nicht nur um unsere Seele, sondern auch um unseren Körper. Und das alles ist ein Geschenk, das du dir nicht verdienst. Das Zweite, was wir auf der Seite Gottes sehen, ist, dass die Bibel davon spricht, dass wir Heilung schon empfangen haben. Ja, da heißt es, in den Wunden Jesu wirst du geheilt werden. Da hinten schüttelt jemand den Kopf. Der Stefan, der kennt seine Bibel. Stefan. Der Stefan, der kennt seine Bibel. Da heißt es eben interessanterweise, in den Wunden Jesu seid ihr geheilt worden. Da wird also von einer Vergangenheit, von einem Zustand in der Vergangenheit gesprochen. Wenn die Bibel sagt, dass wir in den Wunden Jesu geheilt sind, dann heißt das so viel wie, als Jesus da am Kreuz hing, als Jesus da am Kreuz gelitten hat, da hat er Heilung für uns vollbracht und er lässt uns das im Geist zukommen, egal ob du das zuerst empfindest, ob du das wahrnimmst, ob du das fühlst, ob du das erlebst. Diese Heilung ist etwas, was er in dich hineingelegt hat. Und die Bibel spricht davon, dass in deinen Geist, in dein Herz, all das, was er am Kreuz vollbracht hat, hineingekommen ist. Also auch Heilung. Die Heilung, die du brauchst, die ist eigentlich schon da. Und die Bibel sagt, dass sie in deinem Herzen ist. Und dass Gott das schon vollbracht hat und bewirkt hat. Wir haben damit im Prinzip den Part Gottes von dem, was Gott mit Heilung getan hat, schon im Wesentlichen abgehakt. Die Frage ist jetzt, was ist da unser Teil? Empfängst du Heilung, wird Heilung manifest, indem du mehr betest, indem du mehr glaubst, indem du geistlicher lebst, indem du ein heiligeres Leben führst. Ja? Manchmal haben wir dann so das Gefühl, okay, das ist das, was Gott getan hat und ich muss jetzt was tun. Ich habe das versucht mal so darzustellen. Unser Part ist der, dass wir uns mit dem, was Gott in Christus getan hat, eins machen. Du musst im Prinzip nichts machen. Außer, dass du dich mit dem, was Gott getan hat, ganz eins machst. Das verinnerlicht, das akzeptierst und das für dich zu einer Realität wird. Es geht also, wenn wir jetzt darüber sprechen, auch wie empfängst du Heilung und was sind Hindernisse für Heilung, es geht im Prinzip nur um diesen Punkt hier. Wie wird dein Leben, wie wird dein Denken, wie wird dein Körper, wie kann das, was du von Gott empfangen willst, wie kann das Realität werden, indem du dich mit dem, was Gott in Christus getan hat, eins machst? Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben, das kann ganz unterschiedlich sich zeigen nach außen, aber es geht gar nicht darum, dass du etwas machst oder mehr tust. Du tust nicht zusätzlich etwas, sondern du machst dich einfach nur mit dem, was Gott in Jesus schon getan hat, eins. Wir haben von 10 Schritten gesprochen, die helfen, dass du dich so eins machst, dass du das, was Gott in Christus getan hat, verinnerlichst und das für dich eine Realität wird. Ich gehe die ganz kurz einfach nur durch, weil wir darüber das letzte Mal ausführlich gesprochen haben. 10 Schritte, um Heilung zu empfangen oder die helfen, dass Heilung manifest wird. Verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes. Nimm die Heilung im Glauben an. Bitte um ein Wort der Erkenntnis. Stelle deinen Körper unter die Herrschaft Gottes. Frage, ob eine dämonische Bindung dahinter steckt. Proklamiere das Wort Gottes über die Krankheit. Danke Gott für die Heilung. Empfange regelmäßig das Abendmahl. Nimm gegebenenfalls das Gebet der Ältesten in Anspruch. Und 10. bleibe dran. Das sind jetzt mal so 10 Schritte, die gar nicht unbedingt aufbauen aufeinander und natürlich schon gar nicht vollständig eine Liste sind für das, wie du Heilung empfangen kannst. Aber einfach mal ein paar Tipps, wie kann das, was Gott in Christus auch an Heilung vollbracht hat, für dich eine Realität werden? Wir haben zu jedem dieser Punkte ein paar Bibelstellen uns angeguckt. Wir haben auch da fast bei jedem dieser Punkte ein praktisches Beispiel erzählt, wie Heilung sich manifestiert hat, Heilung sich gezeigt hat. Wir haben jetzt gerade am Freitag vor 2 Wochen bei uns im Gebetszentrum, wir haben da so jeden Monat einmal ein Heilungsgebet, so ähnlich wie die Healing Rooms. Und wir haben da erlebt, wie eine Frau mit einem kleinen Jungen, 6-jährigen Jungen gekommen ist, der einen Fahrradunfall hatte. Und der hatte beim Fahrradunfall seine Nieren eingequetscht und eine dieser Nieren, die hat nicht mehr richtig funktioniert. Und die Ärzte, die wussten gar nicht, was sie da machen sollten, weil das so schwer war, dass sie da nicht wirklich was gegen tun konnten. Und dann kamen sie mit ihrem 6-jährigen Kind ins Heilungsgebet am Freitag, jetzt gerade vor 2 Wochen. Und unser Team hat da gebetet und gar nicht groß spektakulär, sondern einfach gebetet, dass die Heilungskraft Gottes sich freisetzt, dass in der Gegenwart Gottes, die wir in der Anbetung erleben, etwas passiert an den Nieren von diesem Jungen. Und dann rief die Frau die Woche drauf bei der Silvia Dahlke, die mit da dabei war, an und sagt, das Kind war beim Arzt und der Arzt hat gesagt, die Lunge, diese Niere funktioniert wieder perfekt. Da ist alles okay, man weiß gar nicht, was da dran war. Also wir waren selber total geflasht über dem, was da Gott in dieser Einfachheit und dieser Schlichtheit getan hat, wo wir gar nicht jetzt groß gespürt erwartet hätten, dass da gleich was sich tut, aber das war offensichtlich wirklich gleich zu sehen und für uns auch eine ganz große Ermutigung, im Gebet einfach für diese Dinge dran zu bleiben. Bevor wir jetzt uns Gedanken machen über Hindernisse für Heilung, möchte ich kurz 2 Dinge vorweg sagen. Wenn wir über Hindernisse für Heilung sprechen, dann ist es wichtig, dass wir im Blick behalten, Heilung ist letztlich ein Geschenk. Du kannst dir Heilung nicht verdienen. Wenn wir über Punkte sprechen, die Heilung verhindern, dann geht es mir nicht darum, dir jetzt auch da ein paar Punkte zu geben, wo du versuchst, besser zu sein oder das in eigener Kraft aus dem Weg zu schaffen. Heilung ist und bleibt ein Geschenk. Und wir sehen in der Bibel, Gott heilt Menschen, die keinen Glauben haben. Gott heilt Menschen, die voll Sünde sind, die belastet sind, die dämonisch belastet sind und so weiter. Gott rührt solche Menschen an. Heilung hängt nicht von dir ab, sondern ist zuerst ein Geschenk Gottes. Und wenn Gott in seiner Souveränität kommt, dann bricht diese Dimension des Himmels durch Heilung ein. Und es geht, wenn wir eben jetzt auch um Hindernisse für Heilung sprechen, gar nicht darum, dass du jetzt eine Liste hast, wo du versuchst, in deiner eigenen Kraft da was zu verändern oder in eigener Kraft das zu verbessern. Bei Heilung geht es wie bei vielen Dingen, bei allen Dingen letztlich im Geist. Es geht darum, dass du eine Offenheit bekommst für das, was der Geist Gottes tut und dich da einklingst. Du klingst dich ein in das Wirken dessen, was Gott tut, und du machst damit eigentlich gar nichts. Das ist das eine, was ich vorausschicken will. Das andere, was ich vorausschicken will, ist eine kurze Erklärung, wie Krankheit überhaupt in die Welt gekommen ist. Wenn wir über Hindernisse sprechen für Heilung, dann müssen wir uns zuerst mal Gedanken machen, wie ist Krankheit denn in die Welt gekommen? Und wenn wir uns eben anschauen, als Gott die Welt geschaffen hat, Adam und Eva geschaffen hat, da war keine Krankheit, da gab es keine Krankheit. Adam und Eva waren in göttlicher Kraft, in göttlichem Wesen, auch in göttlicher Gesundheit geschaffen. Und Adam und Eva, die waren in der Hinsicht nicht krank, die kannten in der Hinsicht keine Krankheit, die kannten auch nicht das Altern, weil eben die Sünde noch nicht da war. Und wir sehen, dass erst als die Sünde in die Menschheit und in die Welt einbricht, dass erst da Krankheit und alles, was mit Krankheit zu tun hat, in die Welt kommt. 1. Mose 2,17, da sagt Gott nach dem Sündenfall zu Adam: Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja, das sagt Gott zu Adam noch bevor er eben von diesem Baum dann isst. Er spricht davon, wenn du das tust, wenn du Sünde reinlässt, dann ist das wie der Tod für den Zustand der Gesundheit und der Heilung, in dem du stehst. Das heißt, der Tod kommt durch die Sünde als Folge von Sünde, und durch den Tod kommt auch die Krankheit in die Welt. Das sehen wir, wenn wir uns eben dann die weitere Geschichte anschauen. Krankheit ist letztlich etwas, was als Folge der Sünde in die Menschheit reinkommt. Wir sehen bei Jesus und seinem Dienst, dass Krankheit oft unmittelbar in Zusammenhang gebracht wird mit dem Werk des Teufels. Nicht ausschließlich, aber oftmals wird Krankheit als ein Werk des Teufels bezeichnet. Und Jesus heilt Menschen, indem er einen Geist der Krankheit austreibt. Zum Beispiel in Lukas 4, 40 und 41. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus vielen, indem sie schrien und sprachen: Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Also bei Jesus sehen wir genau diese Linie. Krankheit ist im weitesten Sinne eine Folge der Sünde und bei Jesus oftmals auch ein unmittelbares und direktes Werk des Teufels. Es gibt andere Bibelstellen, in denen das Gleiche nochmal gesagt wird. Vielfach treten bei Jesus Heilungswunder auf, indem er Menschen befreit von einem Geist, der zum Beispiel Taubheit, einem Geist des Stummseins und so weiter. Im Alten Testament ist da ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Krankheit und dem Ungehorsam der Gebote Gottes gegenüber. In 5. Mose 28 an verschiedenen Stellen, ich habe euch unten mal die Verse rausgeschrieben, 15 und 21 und 22, wird Krankheit als Folge von Ungehorsam und dem Nichtbefolgen der Gebote Gottes bezeichnet. dieser ganze Paragraph in 5. Mose 28 ist eine Aussage über Segen und Fluch, und da wird im ersten Teil über den Segen gesprochen, der dem Volk, denen, die im Bund Gottes stehen, zusteht, wenn sie die Gebote Gottes halten, und im zweiten Teil der Fluch, der kommt, wenn sie nicht in diesen Geboten gehen. Und da heißt es, wenn du aber nicht gehorsam wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat in dem Lande, in das du kommst, es einzunehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Auszehrung, Entzündung und hitzigem Fieber, Getreidebrand und Dürre. Die werden dich verfolgen, bis du umkommst. Es ist also vom biblischen Befund her relativ klar und eindeutig, dass Krankheit eine Folge der Sünde ist und dass ein Nichtbefolgen der Gebote Gottes gegenüber auch so Krankheit mit sich bringt. Wir haben beim letzten Mal gesehen, auch da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, dass durch das Opfer Jesu diese Flüche von uns genommen sind und wir durch das Opfer Jesu Zugang zu den Segnungen haben, die uns in der Bibel berichtet wird. Im Alten Testament war das auf deinen Gehorsam und deine geistliche Leistung sozusagen gegründet. Wenn du gehorsam gewesen bist, dann hast du den Segen erfahren, auch im Bereich von Heilung. Wenn du nicht gehorsam gewesen bist, dann hast du entsprechende Krankheiten auch ertragen müssen. Im Neuen Testament hat Jesus den Bund erfüllt, das Gesetz erfüllt. Unsere Beziehung zu Gott gründet sich nicht auf unsere Leistung, sondern auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und er hat den Segen für uns zugänglich gemacht und den Fluch auf sich genommen. Und deswegen dürfen wir auch im vollen Bewusstsein, dass Gott heilen will, diese Heilung auch in Anspruch nehmen. Bei Jesus schon sehen wir eine ganz interessante und wichtige Sache, dass nicht jede Krankheit in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Sünde steht. Das ist ganz wichtig, wenn wir über das Thema Heilung sprechen, dass wir Bewusstsein dafür haben, dass nicht unmittelbar und bei jeder Krankheit eine direkte Sünde da dahinter steht. Ja? Da können wir ganz viel kaputt machen, wenn wir Menschen so begegnen und versuchen, da an irgendwie irgendwas bei ihnen rauszufinden, was da vielleicht eine falsche Haltung ist oder irgendwo noch eine verborgene Sünde ist, die diese Krankheit bedingt. Das kann sein, dass das ist durchaus möglich, aber das ist nicht die Regel und das ist auch nicht in der Bibel immer so gewesen, dass Krankheit unmittelbar mit Sünde in Zusammenhang steht. Schon bei Jesus sehen wir das, als seine Jünger zum Beispiel ihn eben wegen einer Heilung fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Das sagt Jesus, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Da sehen wir also, dass Krankheit nicht unmittelbar im Zusammenhang mit Sünde steht. Ich gebe euch jetzt ein paar Punkte, von denen ich glaube, dass sie in der Bibel, und ich gebe euch da jeweils Bibelstellen dazu, versuche auch ein paar Beispiele euch zu geben. Was sind Hindernisse für Heilung? Was blockiert sozusagen dieses Einswerden mit Gott? Wir haben vorhin dieses Bild gehabt, ja, da ist dein Teil und da ist der Teil Gottes. Worum es mir im Wesentlichen geht bei dem Empfangen von Heilung ist, du machst dich eins mit dem, was Christus getan hat. Du machst dich eins mit dem Herzen Gottes. Du machst dich eins mit der himmlischen Realität. Und dem steht manches im Wege. Und das möchte ich kurz in ein paar Punkten euch vermitteln, aber eben nicht im Bewusstsein, nicht mit der Absicht, wenn das oder das ist unmittelbar etwas, was dich hindert, Heilung zu empfangen, sei da sensibel und hör auch auf die Stimme Gottes, wo er zu dir spricht und wo er dir sagt, da musst du dran arbeiten. Das erste sind Sünden oder unbereinigte, unbekannte Sünden. Das ist so eigentlich der Oberbegriff. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 107, Vers 17, die da krank waren wegen ihres sündigen Lebens und um ihrer Übertretungen willen leiden mussten. Es gibt gerade im Bereich im Bereich oder in Momenten, wo Menschen sich bekehren und zu Jesus hinwenden, also Vergebung ihrer Sünden empfangen, ganz oft, dass Gott auch mit Heilung einbricht. Das ist einer der Gründe, weshalb so Evangelisten wie zum Beispiel der Reinhard Bonnke oder verschiedene andere Evangelisten oftmals in ihren Diensten Heilungen erleben, weil sich da die Heilung zeigt im Sinne von, hier passiert Sündenvergebung, und in dem Moment, wo Sünden vergeben werden, da bricht das Reich Gottes auch ein, in dem Heilung stattfindet und ganzheitliche Errettung und Wiederherstellung sich zeigt und manifestiert. Es gibt da zig Beispiele, ihr müsst mal nur bei YouTube schauen unter zum Beispiel CFAN, der Dienst von Reinhard Bonnke, Christus für alle Nationen, Heilungszeugnisse. Da könnt ihr ein Zeugnis nach dem anderen sehen von Leuten, die sich im Moment ihrer Bekehrung, in dem Moment, wo Sünden aus dem Weg geräumt werden, die erleben, wie sich Heilung manifestiert. Zum Teil ganz massiv, dass sie von Krebs geheilt werden, dass sie von Verkrüppelung geheilt werden, und im Moment dieser Befreiung sich diese Heilung auch zeigt. Man sieht es zum Beispiel auch im katholischen Bereich. Die Katholiken, die haben ja noch ein Sakrament, das wir Protestanten und schon Freikirchler schon gar nicht mehr so kennen, die Beichte, dass sie regelmäßig ihre Sünden bekennen. Und es gibt im katholischen Kontext zahlreiche Heilungszeugnisse von Menschen, die nach so einer Beichte erlebt haben, dass Gott heilt und dass Gott anrührt, weil da wie Sünde ans Licht kommt und Finsternis fliehen muss. Ich bin ein ganz großer Fan davon, immer wieder zu Gott zu kommen und, ich sag mal so, in meinem christlichen Jargon, meine Sünden zu bekennen. Es gibt im freikirchlichen Kontext, gerade im amerikanischen, englischsprachigen Kontext, so eine Hypergrace, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon was gehört habt, so eine Bewegung, wo über Sünde gar nicht mehr gesprochen wird. Das ist was, wo Jesus abgeschlossen hat und vergeben hat und vergessen ist, und egal, was du machst, Jesus hat alles schon vergeben, und der Blick für Veränderung und Charakterbildung, der ist gar nicht mehr so da. Ich halte das für etwas bedenklich, generell, aber auch im Hinblick auf Heilung. Ich glaube, wenn wir reinwachsen wollen in ein ganzheitliches Verändertwerden in das Bild Christi, dann ist es immer wieder wichtig, ich sag mal, in biblischen Worten ins Licht zu kommen und mein Herz von ihm durchleuchten zu lassen und da auch ganz offen zu ihm zu gehen und zu sagen, Mensch, da war was nicht ganz okay bei mir. Und das nicht wie auszublenden oder nur unter den Teppich zu kehren. Jesus hat schon vergeben. Natürlich hat er es schon vergeben. Er hat es vor 2000 Jahren schon vergeben. Für ihn ist das kein Problem. Aber für mich ist es ein Problem, weil ich verändert werden soll in sein Bild. Und da geht es gar nicht nur um den Bereich Heiligung, sondern da geht es auch um den Bereich Heilung. Wir haben das oftmals auch im Bereich der Seelsorge erlebt, dass bestimmte Punkte wie eine Bremse waren dafür, dass Heilung freigesetzt worden ist. Vielleicht sogar Sünden, über die man gar nicht mehr sich bewusst war, die aus der frühen Kindheit stammen, vielleicht sogar aus einer Familiengeschichte, über die man gar nicht Bescheid wusste, wo Heilung blockiert worden ist, dadurch, dass man da noch wie unter einer Sündendecke gestanden ist. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr den Club 700 kennt, das ist so eine amerikanische Fernsehshow oder Serie christlicher Art, wo immer wieder jemand ein Zeugnis gibt, und da war ein Mann, so in seinen 60er Jahren, der berichtet hat davon, dass er Krebs, Blasenkrebs in der vierten Stufe hatte. Das ist also so ziemlich im Endstadium. Die Ärzte haben das bei ihm entdeckt und das ist diagnostiziert worden. Und er war in seiner Beziehung zu Gott eigentlich sehr oberflächlich. Er war aufgewachsen in einem christlichen Umfeld, hat sich dann aber von Gott abgewandt. Und als er diese Diagnose bekommen hat, da wurde ihm bewusst, die einzige Rettung für ihn ist, wieder zurückzugehen und wieder zurückzukommen ans Kreuz. Und er hat sich wieder ganz bewusst Gott zugewandt und, ich sag mal, sein Leben auch richtig aufgeräumt. Und er berichtet da in dem Beitrag, wie er da plötzlich auch gemerkt hat, er muss da ganz ehrlich und offen seiner Frau gegenüber bekennen, dass er Ehebruch begangen hat, dass er in Pornografie verstrickt war und diese ganzen Dinge ans Licht gebracht hat. Und das hat ihn viel gekostet und das war aber was, wo er gemerkt hat, das ist etwas, was aufgeräumt werden muss, damit Gott damit Heilung reinkommen kann. Dann hat er das gemacht und hat das Wort Gottes zusätzlich noch genommen und angefangen, Bibelstellen über Heilung zu proklamieren. Und dann hat Gott ihn nach kurzer Zeit völlig geheilt. Ihr könnt, wenn ihr Englisch sprecht, den Video selber mal sehen auf dem Club 700, so heißt es. Das ist ein John, ich habe da nur den Vornamen von ihm, wo eines neben vielem deutlich wird, dass Sünden, die da irgendwo in unserem Leben drin sind, dass die wie Krankheit hervorbringen können und dann auch Blockaden sein können dafür, dass Krankheit geschehen. So viel vielleicht mal allgemein zu dem Thema. Ich gehe zum nächsten weiter. Das zweite, was ein Hindernis für Heilung sein kann, ist Unvergebenheit und Bitterkeit. Das ist etwas, was wir auch immer wieder erlebt haben und gesehen haben, wenn wir nicht in Vergebung und nicht in Loslösung auch von Unvergebenheit leben, dann ist das wie ein Gefängnis, das Krankheit bindet und Krankheit festgehalten sein lässt. Ich lese euch kurz diese Bibelstelle vor. Markus 11, 24 bis 25, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das ist eine Bibelstelle, die wir oft zitieren, wenn es um Heilung geht, ja, glaubt, und jetzt passt mal auf, was da im nächsten Vers gleich steht, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen vergibt. Also, hier wird unmittelbar auch ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem, dass du das, was du im Glauben erbittest, empfängst und einen Lebensstil der Vergebung lebst. Sarah hatte euch das letzte Mal schon das Zeugnis erzählt, als sie diese Magenprobleme hatte und über Monate da große Schwierigkeiten hatte zu essen, bis dahin, dass sie gar nichts mehr essen konnte. Und dann an einem Mittwochabend bei uns im Lobpreis, danach im Gebet, das klar geworden ist, das hat was mit einer Unvergebenheit zu tun zwischen ihr und unserem Ältesten, wo sie gemerkt hat, da hat sich wie so ein Geist der Rebellion und des Streites zwischen sie und ihm gestellt. Und wo da was gebrochen worden ist und wo sie dann auch Vergebung innerlich Neuannahme ausgesprochen hat. Das war sehr emotional und intensiv. Ich war da selber mit dabei und war da total geflasht, wie sie da plötzlich so reagiert hat und da offensichtlich etwas an Bitterkeit auch in sie reingekommen ist. Und wie nach diesem Abend, sie hat euch das erzählt, am nächsten Tag sie gleich Pommes mit Schnitzel oder ein Steak oder sowas gegessen hat, also auf jeden Fall gleich voll zugelangt hat und das war auch kein Problem mehr. Also oftmals ist Unvergebenheit etwas, was Krankheit auch verhindert oder Krankheit wie bindet. Das ist besonders wichtig, wenn wir auch über innere Heilung sprechen. Wenn wir um Heilung hier uns Gedanken machen, geht es ja nicht nur um körperliche Heilung, sondern auch um die Heilung deiner Seele. Und der Schlüssel für Heilung hier ist oftmals der, dass du Vergebung aussprichst. Das ist etwas, was gar nicht unbedingt gleich mit ganzem Herzen nachvollzogen werden muss, sondern wo du eine gewisse Entscheidung triffst. Du vergibst jemanden, auch wenn das sich erstmal ganz komisch anfühlt. Oftmals bist du verletzt worden, du hast auch das Gefühl, du bist im Recht gewesen, dir ist da Unrecht getan worden. Und dieser Person nun zu vergeben und ihr Vergebung auszusprechen, das ist etwas, was so unserem Natürlichen ganz widerspricht und ganz entgegen ist. Weil wir damit meinen, naja, ich heiße das gut, was damals passiert ist. Ja, aber das machst du damit nicht. Du sprichst nur dich und die Person frei davon, dass da wie eine dunkle Wand zwischen dir und ihr sein darf und damit auch so eine dunkle Wand ist zwischen dir und Gott. Ich habe vom Missionswerk Karlsruhe, wir sind gut befreundet mit dem Missionswerk Karlsruhe, Daniel und Isolde Müller, die mit denen ich auch immer wieder zusammen was mache. Bei denen wird immer wieder auch für Heilung gebetet und ich lese euch da einfach nochmal ein Zeugnis vor, was sich jetzt in Bezug auf Vergebenheit und Bitterkeit bezieht. Das war bei einer Gebetsnacht, die sie da regelmäßig im Jahr haben. Die schreibt da, heute möchte ich euch eine Rückmeldung wegen meines Gebetsanliegens geben. Ich habe immer wieder an Depressionen gelitten. Die letzte war seit 2013 mit mehreren Krankenhausaufenthalten, Tagesklinik, Tagesstätte. Doch nichts hat geholfen. Gott sagte euch, dass ich eine Haltung der Vergebung anderen gegenüber und den Mut haben soll, alles Gott zu übergeben und ihn nicht nur Schadensbegrenzer sein lassen soll. Das hat mich sehr angesprochen. Und ich habe eine Seelsorge in Anspruch genommen. Daraus wurde eine Wurzelbehandlung. Das geht dann oft in die Tiefe. Ja? Das, ihr kennt das. da muss auch manchmal was raus, was echt schmerzhaft ist, was ganz, ganz tief da in uns drin liegt. Und da ist es gut, man sucht in so einem Zusammenhang auch gerade auch jemand auf, der seelsorgerlich einen da begleiten kann und einen da mitnehmen kann. Ich habe alles bekannt, was mir der Heilige Geist gezeigt hat. Danach habe ich Gottes Gegenwart, seine Liebe und Barmherzigkeit gespürt. Die Depression ist weg, Halleluja, ich darf mich freuen. Gott hat mich nie im Stich gelassen. In seiner Nähe möchte ich bleiben und ihm nachfolgen, wohin er mich auch führt. Ich bin froh und dankbar, dass Gott die Lösung für mich hat. Ihm sei alle Ehre. Da gibt es also ganz viele unterschiedliche Zeugnisse auch zu diesem Punkt. Ich möchte da gar nicht mehr weiter was dazu sagen, sondern auch zum nächsten kommen. Ein weiteres Hindernis für Heilung ist Unglaube. Auch hier geht es nicht darum, jetzt mit Glauben Druck zu machen, dass jemandem, der eben nicht geheilt wird, gesagt wird, ja, du hast Unglauben. Ja, das mag der Fall sein, aber jeder muss sich da selber prüfen und fragen, wo stehst du da? Ja, und wir können alle im Glauben wachsen. Wir sind noch nicht in der vollkommenen Realität des Glaubens, die Gott für uns hat, angekommen. Aber in der Bibel sehen wir, dass Glaube bei Heilung eine ganz große Rolle spielt und in jeder Heilung sich irgendwie zeigt. Auch darüber haben wir das letzte Mal ein bisschen mehr gesprochen. Ich sage zu den einzelnen biblischen Beispielen da gar nicht mehr viel. Führe hier nochmal eine Bibelstelle an, Markus 6, 5 bis 7. Dass wir sehen sogar bei Jesus, dass da, wo Menschen ihm mit Unglauben begegnet sind, dass er da nicht viel heilen konnte. Und er konnte dort, das ist in Nazareth, keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwundete sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer rings um ihr her und lehrte. Es ist interessant zu sehen, bei Jesus war das so, er kam aus Nazareth, da ist er aufgewachsen, groß geworden, die kannten ihn. Ja, und als Jesus dann in seinem Dienst stand und dorthin geht, da passiert fast kein Wunder bei denen. Weil sie irgendwie so das Gefühl haben, das ist immer noch der Zimmermannssohn. Das ist immer noch der kleine Junge vom Nachbarn nebenan. Ja? Und in dieser Haltung des Unglaubens begegnen sie ihm. Und das ist offensichtlich eine Blockade dafür, dass Heilung freigesetzt wird. In Kapernaum wiederum, da heißt es, dass Jesus ganz viele Wunder machte, weil Menschen ihm mit einer ganz anderen Erwartungshaltung begegnet sind. und dieser Unglaube offensichtlich dort nicht da war und Menschen ihm damit in einer ganz anderen Haltung begegnet sind. Auch zum Unglauben und zum Glauben selbst habe ich euch letztes Mal viele Beispiele erzählt. Ein Paradebeispiel für Glaube, der Heilung freisetzt, ist die Heilung von Colin Urquhart, der selber sehr viel in Heilung gewirkt hat und sehr viel Heilung auch Menschen gebracht hat. Ein Diener aus England der jetzt vor 5 Jahren mit Krebs diagnostiziert worden ist und da im Glauben diese Heilung in Anspruch genommen hat und diese Heilung dann auch nach ungefähr einem Jahr erlebt hat, wo dieser Glaube etwas war, das Heilung freisetzt. Von der Stiftung Schleife, auch ein guter bekannter Dienst, da schreibt eine Rahel über Allergien: Ich war ein starker Allergiker und diverse ärztliche Erklärungen brachten keine Klarheit. Trotz der vielen Medikamente ging es mir sehr schlecht. Und jetzt nach dem Heilungsgebet in der Schleife fühlte ich mich auch nicht besser. So unreal es erschien, begann ich jeden Tag für meine Heilung Gott zu danken. Seit 3 Monaten brauche ich nun keine Medikamente mehr. Am meisten berührt mich, dass Gott auch unseren Sohn von seinen Allergien geheilt hat. Ist das nicht wunderbar? Ja, wir haben das letzte Mal von diesen 2 Realitäten gesprochen. Das ist diese Realität deines Körpers, deiner Empfindungen, deiner Gefühle, deiner irdischen Sinne, die dir sagen, du bist krank, der Arzt hat das und das diagnostiziert, das und das erlebst du, das und das spürst du. Und dann sagt Gott und das Wort Gottes: In meinen Wunden bist du geheilt. Ich habe die Heilung schon vollbracht. Und die Frage ist jetzt, welche dieser Realitäten lassen wir mehr gelten? Und welche dieser Realitäten stellen wir über die andere? Und das ist, glaube ich, der Kampf, in dem wir stehen. Und das heißt, in einen Lebensstil des Glaubens reinzukommen. Zu glauben heißt nicht, das, was du fühlst und empfindest, zu ignorieren. Sondern zu glauben heißt, zu sagen: Gott, mir geht's gerade so. Aber du sagst es so und ich stelle deine Realität über meine Realität. Und ich danke dir, dass ich geheilt bin, auch wenn ich es noch nicht spüre. Ich danke dir, dass ich von dir Heilung empfangen habe und dass du diese Heilung sichtbar machst. Und manchmal braucht das einen Prozess, bis sich das zeigt, bis das Realität wird, bis das ins Leben kommt. Und das ist genau das, wo die Bibel von diesem Glaubenskampf spricht, wo wir aufgefordert sind, uns der Realität Gottes und den Wahrheiten, die Gott über uns sagt, zu öffnen und diese Realität für uns ernst zu nehmen und in uns aufzunehmen. Glaube ist nach meiner Erfahrung mit der Hauptschlüssel dafür, dass Heilung passiert und freigesetzt wird. Ihr lest es und hört es immer wieder von Menschen, die auch gerade in Heilung dienen und die in Heilung auch gehen, dass der Glaube an das, was Gott tut und an die Realität Gottes, der Schlüssel dafür ist, dass sich das auch in der Realität zeigt. Wir werden heute in der 2. Lehre so ein bisschen auf die Geistesgaben eingehen und da auch mal über diese Geistesgabe des Glaubens sprechen, nochmal wie so ein Push ist, um in den göttlichen Glauben reinzukommen. Aber hier wird grundsätzlich erstmal von einem Glauben gesprochen, den wir alle haben können. Kommen wir zu einem 4. Hindernisgrund für Heilung. Ich nenne das mal falsche Leidenstheologie, die so die Einstellung hat: Gott legt Krankheiten auf, um zu strafen, zu züchtigen oder gebraucht sie als Kreuz des Christen. Diese sollen wir geduldig ertragen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr mit sowas schon mal begegnet seid. Ich bin in dieser Art des Denkens aufgewachsen. Für mich war das normal, Krankheit eben auch als Kreuz zu sehen, das ich in der Nachfolge auf mich nehme und ertrage. Und deswegen da vielleicht sogar stolz bin drauf, ja, was für ein Kreuz mir Gott da auferlegt hat, dass ich bestimmte Krankheiten oder bestimmte Leidenswege durchgehe. Das kann auch ein Hindernis dafür sein, dass Heilung freigesetzt wird. Ich möchte mit euch kurz mal durchgehen, was sagt die Bibel denn zum Leiden eines Christen und was meint die Bibel, wenn sie davon spricht, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Was meint der Paulus zum Beispiel, wenn er sagt, Gott hat mir einen Stachel ins Fleisch gelegt. Ja, das war doch bestimmt Krankheit. Gott fordert Paulus da auf, das geduldig zu ertragen, dann ist das ja auch bei uns so der Fall. Ich möchte kurz auf das eingehen, weil ich glaube, dass das vom biblischen Befund her sich so nicht belegen lässt. Wenn wir uns die Bibel anschauen, was sagt sie über Leiden, dann können wir sehen, dass ein solches Verständnis, wie wir es gerade eben hatten, ja, Gott legt Krankheit auf mich, es ist das Kreuz, das ich ertragen muss, eigentlich vom alttestamentlichen Leidensverständnis her kommt, in der Krankheit noch eine Folge von Ungehorsam ist. Ja. Ich war nicht gehorsam oder meine Eltern waren nicht gehorsam, deswegen muss ich jetzt auch noch was ertragen. Und das ist eben auch eine Krankheit. Das kann auch daher kommen, dass man eine lebensverachtende Haltung oder leibesverachtende Haltung hat. Und das hat oftmals mit dem griechischen Denken zu tun. Die Griechen, die haben so zwischen dem guten, göttlichen, geistigen unterschieden. Das ist alles im Himmel. Das ist, hat mit unserer Erde nichts zu tun. Und da ist dann das Böse, das Sinnliche, das Körperliche. Ja, und alles, was mit unserem Körper zu tun hat, spielt für Gott keine Rolle. Das ist alles nur Fleisch, das ist böse. Dementsprechend ist es gar nicht wichtig, dass unser Fleisch geheilt wird. Wir müssen unser Fleisch ja töten. Ja, das ist kein biblischer Fleischbegriff. Ja, wenn die Bibel von Fleisch spricht, das dem Geist widersteht, dann meint sie deine sündhafte Natur und sie meint nicht deinen Körper. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht miteinander verwechseln. Das wird vielleicht auch bedingt durch eine Übersetzung, durch die Übersetzung so leicht vermittelt. Das Fleisch ist das, was schlecht ist und kämpft gegen den Geist, aber damit ist nicht dein Körper gemeint. Das kann auch vom aufgeklärten Rationalismus herkommen, in dem das Wunder eben in den Verdacht der Schwärmerei gebracht wird und wo man dann deswegen sagt, da wollen wir nichts mit zu tun haben, mit Krankenheilung. Vielfach kommt das auch von einer, ich sag mal, ein bisschen ein Fachbegriff, einer dispensationalistischen Theologie, die besagt, dass mit der Entstehung der Bibel das übernatürliche Wirken Gottes aufgehört hat. Ja? Als die Bibel gekommen ist, da haben die Geistesgaben aufgehört, da hat Krankenheilung aufgehört und deswegen gibt es das heute nicht mehr. In vielen Kreisen gibt es diese Auffassung noch. Dementsprechend hat Heilung oder auch die Geistesgaben da nicht mehr viel Platz. Diese Leidenstheologie widerspricht dem neutestamentlichen Befund über Heilung. Kurz, was heißt es denn, um Christi willen zu leiden? Da ein Beispiel aus dem Leben von Paulus, der in 2. Korinther 1 davon spricht, dass er leidet. Um Christi willen. Was meint dieses Leiden um Christi willen hier? Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an dem Leiden habt, so auch am Trost. Was ist hier der Schlüsselbegriff, wenn er von Leiden um Christi willen spricht? Frage an euch. Bedrängnis. Ja? Wenn von Leiden um Christi willen gesprochen wird, dann wird damit eine Bedrängnis gemeint, die mit Verfolgung zu tun hat. Bei Paulus war das Leiden um Christi willen in der Regel mit Verfolgung, mit Widerstand von Menschen oder auch von Freunden verbunden. Wir sehen das in seinem Leben, wir sehen das auch schon in den Evangelien so. Es war verbunden mit Mühe, mit Arbeit und schwerer Situationen um des Herrn willen, wo er sagt, wir haben Tag und Nacht mit unseren eigenen Händen gearbeitet, um unser Brot und unser Habseliges zu verdienen. Und in diesem Sinne haben wir gelitten. Er spricht vom Leiden um Christi willen im Zusammenhang mit den Kämpfen gegen geistlichen Widerstand, wo ihm im Geiste widerstanden worden ist, wo er im Geist mit finsteren Mächten sozusagen gekämpft hat. Er spricht generell von dem Dienst eines Apostels als einem Dienst, der eben unter Verfolgung und Widerstand steht und deswegen um Christi willen Leiden zu erdulden hat. Die einzige Stelle, die eben ein bisschen vielleicht im Zusammenhang nicht so ganz klar ist, ist diese Stelle 2. Korinther 12, 7 bis 10, wo Paulus von diesem Dorn und diesem Pfahl in seinem Fleisch spricht. Ja? Gott hat ihm, so sagt er, diesen Pfahl gegeben und er hat ihn dreimal gebeten, dass er weggehen soll und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Diese Stelle, die wird oftmals dann benutzt und da wird gesagt, naja, das war eben auch eine gewisse körperliche Krankheit oder ein Gebrechen, was er da gehabt hat. Also macht Gott das ja. Es lässt sich nicht klar aussagen und klar belegen, was meint Paulus denn damit. Vom Kontext her aber geht es um Verfolgung und Verachtung des Apostels, nicht um Krankheit. Paulus war jemand, der im Alten Testament geschult war. Und im alttestamentlichen Kontext wird das Bild vom Stachel, vom Dorn oder vom Pfahl, ich habe euch hier drei Bibelstellen rausgeschrieben, Hesekiel 28, 24, 4. Mose 33, 55 und Josua 23, 13. Das Bild vom Pfahl, vom Dorn, das wird benutzt für Situationen, wo ein Widerstand zu dem ist, was Gott eigentlich tun will. Von daher lässt sich eigentlich sagen, das, was Paulus hier mit Pfahl im Fleisch meint, ist die Leiden, die er durchmacht, weil er Widerstand erlebt, weil er verfolgt wird, weil er Bedrängnis hat, weil er körperlich natürlich manchmal bis an sein Limit gekommen ist, um des Reiches Gottes willen und nicht, weil Gott ihm eine Krankheit gegeben hat, um ihm damit irgendwas beizubringen. Ich würde von dieser alttestamentlichen Betrachtung her diese Stelle relativ klar so ausgelegt sehen, dass es hier nicht um Krankheit geht, sondern um einen geistlichen Widerstand. Man kann nach meiner Einschätzung nirgendwo aus der Bibel, aus dem Neuen Testament lesen, dass Gott Krankheit gibt, damit du was lernst. Gott lässt manchmal Krankheit zu und wir lernen dabei was. Aber Gott ist nie derjenige, der Krankheit schickt. Krankheit kommt immer vom Teufel. Und wenn wir das nicht klar zuordnen, dann wird es schwierig, mit Krankheit umzugehen. Weil wir dann etwas umarmen und aufnehmen, was eigentlich nicht von dem Herzen Gottes kommt. Wie gesagt, nicht ausgeschlossen, dass Gott Krankheit zulässt und du etwas lernst durch Krankheit, aber ich glaube, Krankheit kommt nie von Gott und er ist nie derjenige, der Krankheit schickt, er ist der Geber guter Gaben. Und alles, was er gibt, ist gut und alles, was er schenkt, ist gut. Da vielleicht nur zwei Bibelstellen dazu, Psalm 103, Vers 3, schon im Alten Testament heißt es, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und in 1. Timotheus 2, 4, da sagt Paulus, welcher will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben beim letzten Mal gesehen, das Wort, was im Griechischen benutzt wird für gerettet werden, das kann man auch mit geheilt werden übersetzen. Also du kannst diese Bibelstelle wirklich mit jeder Berechtigung so übersetzen, dass du sagst, Gott will, dass alle Menschen geheilt werden. Das steht so wortwörtlich schwarz auf weiß in der Bibel drin. Gott will, dass alle Menschen geheilt werden, weil in seiner Errettung nicht nur das seelische Heil drin steckt, sondern auch das Heil, das er in deinem ganzen Leben bringt und umsetzt, eben auch im körperlichen Bereich. So viel vielleicht zu diesem Punkt falsche Leidenstheologie. Ich gehe noch zwei weitere Punkte kurz durch und dann gehen wir in die Pause. Fünfter Punkt, eine Ablehnung gegen medizinische Hilfe. Es ist interessant zu sehen, dass im Neuen Testament Gott kein Problem mit Ärzten hat und auch nicht in Konkurrenz mit Ärzten steht. Das machen wir oft so. So schwarz-weiß. Wir sehen, dass zum Beispiel der Lukas, der das Lukas-Evangelium schreibt, der die Apostelgeschichte schreibt, dass er von Beruf ein Arzt ist und dieses Wissen und diese Erfahrung einbringt in sein Evangelium und da für ihn nie ein Widerspruch besteht zwischen seinem Beruf und dem, was Jesus da tut. In einem apokryphischen Buch ist Teil der Bibel, die die Katholiken oder die Orthodoxen zum Beispiel auch haben, wir Protestanten haben da ein bisschen was weggenommen, da wird zum Beispiel auch so eine Aussage gemacht, schätze den Arzt, weil man ihn braucht, denn auch ihn hat Gott erschaffen. Von Gott hat der Arzt die Weisheit, vom König empfängt er Geschenke. Das Wissen des Arztes erhöht sein Haupt, beim Fürsten hat er Zutritt. Gott bringt aus der Erde Heilmittel hervor, der Einsichtige verschmähe sie nicht. Also für Gott ist es kein Widerspruch, dass du auch zum Arzt gehst und dass du auch gesund lebst. Ja? Zu Heilung gehört eben auch, dass du gesund lebst, dass du vernünftig dich ernährst, dass du auch vernünftig Übungen gesundheitlicher Art machst. Und das ist kein Widerspruch zu übernatürlicher Heilung, die Gott schenken will und schenken kann, aber die ihm kein Widerspruch steht. Paulus sagt zum Beispiel zu Timotheus im ersten Timotheusbrief, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Also selbst da hat Paulus nicht gesagt, bet, dass dein Magen gut wird, dann ist alles okay, sondern er gibt ihm einen praktischen Tipp und sagt ihm, guck, dass du auch dich gesund ernährst. Gesund ernähren mit Wein, das ist schon was Besonderes. Die wussten, was gut ist. He? Letzter Punkt, Hindernisse für Heilung, okkulte Bindungen. Ich gehe da auch nur kurz drauf ein. Schon in der Apostelgeschichte wird uns berichtet, in Ephesus, da haben sie sich losgesagt von okkulten Praktiken und Bindungen. Und in Ephesus, da war Paulus eine lange Zeit und da sind ganz viele Heilungen und Wunder passiert. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher auf Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausführen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Das ist was, wo wir auch immer wieder erlebt haben in der Seelsorge, dass Menschen, die in irgendeiner Form in Okkultismus verstrickt waren, wo es vielleicht sogar auch in der Elterngeschichte irgendwelche okkulten Praktiken gab, jemand war Teil von Freimaurerei oder in irgendeiner anderen Art und Weise in Esoterik und Okkultismus verstrickt. Das ist wie so ein Fluch, der sich in Form von Krankheit niederlegen kann und auch Krankheit festhält und Heilung blockiert. Und manchmal muss das wie gebrochen werden, dass Heilung freigesetzt wird und sich zeigt. Und das ist oftmals so, dass das dann auch in einer Lossage, im Lossagegebet stattfindet und dadurch dann Heilung freigesetzt wird. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Bewegung von einem Torben aus Dänemark, Last Reformation? Vielleicht von manchen von euch gehört, da gibt es inzwischen auch ganz viele interessante Videos. Die erleben das häufig, die gehen hier in Amerika und Dänemark und Deutschland und Europa auf die Straße und beten für Menschen. Und sie erleben oftmals, dass Menschen Heilung empfangen, wenn sie gerade okkulte Sünden brechen und binden. Und das passiert in unseren Straßen. Da müsst ihr mal auf YouTube gucken. Last Reformation. Das ist also was, wo mich auch total umgehauen hat, als ich das erste Mal so gesehen habe. Menschen aus unserer Zeit, in unseren Breitengraden, die erleben, Leben, Freisetzung. Die werden zum Teil mitten dann irgendwo in einem Park getauft, weil da gleich auch eine Taufe praktiziert wird. Und da erleben die Freisetzung von Bindungen und auch Heilungen, nachdem gerade da eine Freisetzung passiert ist. So viel zu dem Punkt. Ich fasse es noch kurz zusammen. Hindernisse für Heilung sind unbereinigte Sünden, Unvergebenheit und Bitterkeit, Unglaube, eine falsche Leidenstheologie, eine Ablehnung gegenüber medizinischer Hilfe und okkulte Bindungen.